SWR 2 Archivradio.
Der Élysée-Vertrag. 50 Jahre deutsch-französische Freundschaft. März 19, 1950. Der Schriftsteller Alfred Döblin kommentiert das deutsch-französische Verhältnis. Archiv des Südwestfunks. Länge 15 Minuten.
Meine Damen und Herren, nach einer ausgedehnten Ferienreise tritt ich nun wieder vor dieses Mikro und habe Kritik des Tages zu sprechen. Was soll ich anfassen? Welchen Tag? Welche Tage? Gehe ich jetzt nun wieder durch Mainz, durch die Stadt, in der ich wohne, so ist mein erster Weg wie immer an den Rhein. Ruhig und mächtig wälzt sich der Strom hin, überspannt von der gewaltigen neuen Brücke. Es ist Anfang September, aber schon erheben sich aus dem Flusstal morgens die berüchtigten Frühnebel, die den Verkehr in der Stadt sehr behindern. Aber ich kann nicht umhin zu gestehen, dass ich sie liebe. Warum? Weil sie die Welt so unwirklich, so märchenhaft macht, so verwandeln. Sie umhüllen jeden Einzelnen von uns und isolieren ihn. Man geht wie unter einer Zauberglocke und es taucht da ein Mensch auf und da wieder einer und verschwindet. Aus der Ferne und Nähe hallen Stimmen, Rufe und Klingelzeichen. Man weiß nicht, wer vorübergeht und wo man ist. Eine unirdische Situation. Gegen Mittag erst bringt die Sonne die Nebel zum Fallen und dann ist alles wieder da. Normal. Und wir sind alle beisammen und beieinander, die Spaziergänge, die Häuser, die Straßenbahn. Und dann kann man sich auch umsehen und nun bemerkt man, es geht hier in der Stadt so zu, wie in vielen anderen deutschen Städten, die man etwa passierte. Es wird stark gebaut, die Ruinen werden abgetragen, ganze Häuserreihen sind schon niedergelegt und anderes wird neu aufgebaut. Vor einigen Tagen nun wurden eine Anzahl von uns, einige hundert Personen sogar, aus der Stadt Deutsche und Franzosen, auf das Schloss Waldhausen, draußen bei Gonsenheim, vor der Stadt, eingeladen zur Feier einer Erhebung dieser Stadt Mainz, einer Erhöhung. Sie wurde zur Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz gemacht. Und ich fuhr heraus mit anderen. In dem prächtigen Schloss schmetterte Musik von einem Balkon. Die eingeladenen Damen und Herren wogten durch die riesigen Säle, die ich schon von der Neujahrs, von dem Empfang des Hochkommissars her kannte und noch länger her sogar, von der Eröffnung der Mainzer Universität. Diesmal sprachen nach dem französischen Gouverneur der Minister, der das Land Rheinland-Pfalz repräsentiert, und zuletzt der hohe Kommissar selber, der Botschafter, François Poncet. Aufmerksam hörte ich zu, und wenn ich nun den Ton vergleiche, in dem sie sprachen, und die geistige Atmosphäre, die sich hier gebildet hatte, mit dem Ton und mit der Atmosphäre von früher, bis zurück zu dem Jahre 1948, 47, so kann ich nicht umhin festzustellen, der Rhein ist in diesen Jahren derselbe geblieben. Aber an seinen Ufern hat sich einiges geändert und nicht nur an den Straßen der Stadt. Die Menschen hier verhalten sich anders, sind anders zueinander. Mir scheint besser. Früher war es recht schwierig für sie, für beide, Deutsche und Franzosen, beim besten Willen miteinander in Kontakt zu kommen und sich zu verstehen, einander näher zu rücken. Und das war ja zu begreifen, ein fürchterlicher Schatten stand zwischen ihnen und man konnte sich seiner nicht erwehren. Es war eben etwas geschehen und ließ sich nicht brüsk in die Vergangenheit stoßen. Das Vergangene blieb hartnäckig Gegenwart. Es sprachen da also jetzt Vertreter zweier Völker miteinander, die zwar nicht sichtbar mehr im Krieg standen, die aber damals 48 einer und dem anderen ein Volk angehörte, das schwer unter dem Krieg gelitten hatte und quasi noch im Augenblick mit Wunden bedeckt dastand, die nicht vernarben wollte. So stand man da und bemühte sich umeinander. Und wie ist es nun? Es hat sich, sage ich, etwas verändert. Was ist geschehen, dass man nun sprechen kann und dass man es tut und nicht mühsam, dass man aus der Beklemmung der letzten Jahre endlich heraus ist oder wenigstens im Begriff ist, die Beklemmung abzuwerfen? Lassen wir uns nicht täuschen und bleiben wir nicht dabei stehen, wenn nun einer sagt, ja, du lieber Gott, das kommt eben von dem Korea-Konflikt. Beide haben Furcht vor dem Osten. Das hat vielleicht einiges mitgewirkt und wirkt, aber nicht dies ist das Wesentliche. Was real dahinter steckt, ist eine schwere und tiefe Ermüdung. Die schwere und tiefe Ermüdung bei beiden Völkern, die ihre Geschichte, wie sie bisher getrieben haben, gründlich überhaben. Auf alle glänzenden Schlachten und Siege wollen sie verzichten und alle siegreichen Durchbrüche geben sie noch obendrein dazu. Wenigstens jetzt steht man dicht noch vor der Wahrheit, an der Realität der Geschichte. Und der Mensch will hier Herr seiner Taten sein. Er will es und er weiß, er ist es. Und er denkt mit Schmerz, mit unverdringbarem Schmerz an seine tapferen und treuen Toten und mit Abscheu an die Verwirrung, in welche die Kriegsszenerie die Völker geworfen hat und mit Scham an die Verwirrung, die uns des besten Teils unseres Selbst beraubt. Und man mag nicht mehr, man fleht schon mit aufgehobenen Händen Gott an, Gnade mit uns zu haben, endlich, und unsere Gehirne vor dieser einer neuen Verwirrung zu bewahren. Man bittet ihn, hinter welchen Schlagbäumen immer man auch steht, Herr, meine es endlich gut mit uns, zähme und bekämpfe unsere Gefühle, bewahre uns vor einem neuen Krieg. Lass uns und unsere Kinder endlich den Frieden finden und seinen Segen und seine Gnaden. Mir scheint, solch dringendes Gefühl, solch drängendes Gefühl des Überdrusses an Konflikten, diese Abgekämpftheit, diese mehr als Friedenssehnsucht liegt und steckt unter dem Wunsch, den wir jetzt merken und hören, nach Europa. Und wer den eben beendeten Verhandlungen, wenn ich jetzt davon sprechen soll, des Europarats in Straßburg ernstlich gefolgt ist, der kann nicht leugnen, dass sich hier von Zeit zu Zeit der Wille zum Frieden aus dem Widerwillen gegen diese Art Kriege mächtig geltend machte, geradezu revolutionär gegen die Ministerien und Regierungen draußen klang hier reden. Man will schon keine weitere Überlegung mehr gelten lassen. Man wird schon gereizt wegen des Zauderns. Die Europatagung in Straßburg ist also jetzt zu Ende. Aber die Sache ist nie und nimmer zu Ende. Sie soll eben erst anfangen. Es hat sich gezeigt, und wir alle können darüber frohlocken, dass hier eine Flamme wirklich brennt und dass zahllose Menschen zu stark von den Schrecken und Schaudern der Vergangenheit noch berührt und erschüttert sind, als dass sie diese Flamme wieder werden austreten lassen. Und auch das Zaudern der Bürokratien wird diese Flamme nicht ersticken. Nun, meine Damen und Herren, ein anderes Bild. In Berlin fand ein Kongress für kulturelle Freiheit statt und ein Russe namens Nabokov, ein Komponist, referierte ich bei der Gelegenheit über die Rolle des Künstlers im totalitären Staat. Und bei der Gelegenheit erzählte er, er sei im Vorjahre in New York gewesen, auf einer jener Monsterveranstaltungen, welche die Sowjetpropaganda neuerdings als Friedenskongresse aufzieht. Der Musiker hatte dabei besonders der berühmte russische Komponist Dmitri Schostakowitsch interessiert, er besonders. Zweimal war nämlich dieser Mann bei einer Säuberung mit dem großen Bann belegt worden und hatte sich beide Male unterworfen. Man hatte Schostakowitsch gebrandmarkt öffentlich als Formalist und als Nachahmer der dekadenten modernen Kunst. Das ist ein Ton, den man hier im Lande mit einem anderen Vorzeichen kennt. Nun hatte man ihn auf den Friedenskongress nach New York geschickt, damit er sich hier zeige und in aller Öffentlichkeit dem Feind gegenübertrete und bekenne. Er sprach, und man muss sagen, so originell seine Musik ist, so bemerkte man betrübt, seiner Rede fehlte jede eigene Note. Es war eben der bekannte Sowjet-Leierkasten. In der Diskussion stand dann unser Nabokov auf und stellte zwei Fragen. Erstens, sind Sie, Herr Schostakowitsch, als Individuum und als Komponist einverstanden mit der summarischen Verdammung der westlichen Musik nach Debussy? Zweitens, leugnen Sie, wie das Zentralkomitee drüben, dass die Werke etwa von Strawinsky, Schönberg, Hindemith irgendeinen Wert überhaupt haben? Schostakowitsch antwortete ohne Zögern und eindeutig, ja. Also er leugnete. Er, der in der Tradition der besten russischen Musik aufgewachsen war und zugleich beeinflusst von der westlichen Musik, er leugnete ihren Wert. Er verleugnete sich. Der Saal an 3000 Menschen, man kann es glauben, raste vor Begeisterung. Der Wissende saß erschüttert daneben. Es war ja die gleiche fürchterliche Situation, die Szene wie bei jenen Prozessen im Heimatland des Musikers, die mit einem glatten Geständnis der Angeklagten und der Todeskandidaten endeten. Fragen Sie nun jetzt, was ist eigentlich Europa? So finden Sie, wenn Sie diese Szene und Situation sich vor Augen halten, leicht die Antwort beim Anblick dieses Menschen, geknechtet, hilflos, mit innerer Scham. Er, der den Henker lobt und ihn loben muss, den, der ihn knebelt. Unter den Kriegen, welche die alten Staaten selber über ihre Völker verhängten, waren die Völker verkümmert und hatten falsche Charaktere, schiefe Charaktere annehmen müssen. Müde und erbittert melden sie sich jetzt zum Wort und wollen nicht mehr. Sie wollen Frieden und Freiheit, nicht mehr und nicht weniger. Sie wollen nicht den Triumph irgendwelcher Altersgrenzen. Ich möchte dann schließlich noch hinsprechen über einen Vorfall, der sich jüngst hier in der Nähe, im Land, in Mainz selber, ereignet hat und der vielen Widerspruch erregt hat. Wir gehen nun nach Mainz zurück, und da ging also in den letzten Tagen und marschierte durch die Straßen eine Gruppe, mehrere Gruppen, farbentragende Studenten. Sie in vollem Wichs, mit Band und Mütze und Fahnen. Es handelt sich bei diesem Vorfall aber nun, ich betone dies und bemerke dies, nicht um den Ausbruch irgendeines Nationalismus, nicht wie einige gerne glauben machen möchten, um eine Zunahme, um ein elementares Anwachsen, sondern es wird hier und anderswo da etwas aufgedeckt und wird wieder sichtbar, eine Haltung, die durch die Umstände der letzten Jahre in die Tiefe steigen musste, dahin getrieben wurde und verdeckt war. Eine Reihe von Vorschriften waren ja da. Und nun tritt wieder, wo dies nachlässt, einiges hervor. Aber was ist das wirklich? Gewiss erheben einige Gruppen und Cliquen im Land in ihren Versammlungen und Zeitungen ein unangenehmes, täuschendes und schädliches Geschrei. Man kann sich schwer daran hindern. Aber es liegt hier faktisch so, ein großes Kulturvolk wie die Deutschen, das durch Jahrhunderte hindurch seine Religion, Kunst, Dichtung gepflegt hat, ein starkes geistiges Leben entwickelt hat, ein solches Volk, selbst nach einer schwersten Erkrankung und Verwirrung, will und muss wieder dastehen, will stehen und kann nur leben mit Selbstgefühl. Wie soll es sich erheben? Wie soll es auch nur an das Schädliche in sich heran, das sich in ihm an seinen Organen gebildet hat, um das Abstoßen, ohne zuvor selber zu sich gefunden zu haben und zu sich zu kommen? Das Erwachen aber des Selbstgefühls, das wir hier sehen, in diesem einzelnen kleinen Vorgang, muss jeder, dem an eine Heilung und eine Erneuerung des Volkes selber gelegen, muss jeder begrüßen. Und zuletzt nicht auch jeder, dem an Europa etwas liegt. Da fiel ja auch bei der Tagung dieser farbentragenden katholischen Studenten ein Wort, gesprochen von dem Bischof der Stadt. Niemals wird dieses Europa Wirklichkeit werden, ohne das Ferment des christlichen Glaubens.
Alfred Döblin kommentierte das deutsch-französische Verhältnis am 19. März 1950.